Ja, dann auch von mir noch ein schönes guten Morgen an diesem Sonntag. Agatha und ich freuen uns sehr, dass wir heute da sind. Wir waren ja schon ein paar Mal bei euch zu Gast hier in der Gemeinde und haben ein paar von euch auch schon ein bisschen kennenlernen dürfen. Noch nicht alle, hoffentlich ergibt sich das noch. Aber ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch das Wort teilen darf. Also danke Emil für die Einladung und danke, dass ihr mich hier sprechen lasst. Das ist eine Verantwortung, die ich sehr ernst nehmen möchte. Überall, wenn ich bei uns in der Gemeinde predige, wo auch immer ich predige, das Wort Gottes zu teilen, aus dem Wort Gottes weiterzugeben, ist etwas, was man ernst nehmen muss, was ich immer mit einer gewissen Nervosität angehe, nicht im Sinne von Angst, aber mit dem Wissen, dass wir etwas weitergeben, was so kostbar ist, was der Herr uns geschenkt hat. Das Wort Gottes, die Bibel, die er uns geschenkt hat, um uns aufzubauen, um uns zu nähren, ist etwas so Wichtiges und so Wertvolles, dass wir das mit Ehrfurcht angehen sollten. Und ich möchte heute sprechen aus einer Bibelstelle aus dem 1. Johannesbrief. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, 1. Johannes Kapitel 5, die ersten 12 Verse. Und ich werde mal die Stelle vorlesen, aus der wir heute, über die wir heute sprechen. Und dann möchte ich kurz beten. 1. Johannes Kapitel 5, Verse 1 bis 12. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus, der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn es sind drei, die es bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du zu uns sprichst aus deinem Wort. Ich danke dir, dass es nicht nur tote Buchstaben auf Papier sind, die wir lesen, um sie zu studieren und uns nachher gescheiter zu fühlen, sondern dass darin Leben steckt, Herr. Herr, danke, dass du das Wort bist, das in uns eindringt. Danke, Heiliger Geist, dass du das Wort auslegst uns, Herr, dass wir lernen dürfen, was du von dir offenbaren wolltest, Vater. Alles, was wir über dich und über ein Leben, das dir wohlgefällig ist, wissen sollen, hast du uns geschenkt in deinem Wort. Und an diesem Reichtum dürfen wir uns nähern und dafür möchte ich dir einfach danken und ich bitte dich, dass du heute zu uns sprichst, aus dieser Bibelstelle, aus deinem Wort und dass du in unsere Herzen das hineinsprichst, was wir heute hören müssen. Amen. Ja, Johannes ist ein Apostel, den ich sehr, sehr liebe. Ich liebe das Johannesevangelium, ich liebe seine Schriften, weil ich darin so eine Leidenschaft und so eine Hingabe zu Jesus sehe. Ich meine, Johannes selber beschreibt sich im Johannesevangelium mit dieser Liebe zwischen ihm und Jesus. Aber auch in seinen restlichen Schriften, finde ich, erkennt man diese Hingabe und Liebe zu dem, wer Jesus wirklich ist. Die ganze Offenbarung durch, ja, wo er Dinge sieht, glaube ich, die kein Mensch verstehen kann. Und er auch nicht verstehen konnte, aber er hat gehorsam alles aufgeschrieben, so wie ihm gesagt wurde, schreib das auf, was du siehst. Und dann am Ende, ganz am Ende, hält er es nicht mehr ganz aus, wenn Jesus sagt, Ich komme bald, muss er seinen kleinen eigenen Text dazu schreiben. Ja, komm, Herr Jesus. Ja. Diese Sehnsucht nach seinem Herrn, diese Sehnsucht, ihn wiederzusehen, wieder bei ihm zu sein, ist etwas, was Johannes prägt, finde ich. Und diese Sehnsucht auch, Jesus aber im richtigen Licht zu sehen, so zu sehen, wie er wirklich ist, wie Johannes reagiert in seinem Evangelium und auch in seinem Brief auf Irrlehren, die damals schon aufgekommen sind über Jesus, über die Person Jesu, darüber, wer er ist, was sein Wesen ausmacht, wo er ganz klar einstellt und sagt, nein, Jesus ist der, der er ist. Er ist gekommen als Sohn Gottes. Er ist Gott, der Mensch geworden ist. Er ist als Mensch auf die Welt gekommen. Er ist gestorben. Er ist begraben. Er ist wieder auferstanden. Alle diese Wahrheiten und diese Wahrheiten, zu denen wir stehen müssen, ist etwas, was mich fasziniert an Johannes. Und ist etwas, was mich sehr, sehr angesprochen hat, immer schon. Weil auch mir das sehr wichtig ist, zu diesen Wahrheiten zu stehen. Nicht Kompromisse einzugehen bei den Dingen, die Grundlagen unseres Glaubens sind. Wo wir sagen, ja, man kann über vieles diskutieren und es gibt auch viele Dinge, über die Christen legitim unterschiedliche Meinungen haben dürfen. Aber die Angriffe, die immer wieder schon seit eben dem ersten Jahrhundert des Christentums, ja, gegen das Wesen Jesu Christi oder dagegen, wer er wirklich ist, wer er wirklich war, was er getan hat, immer wieder gefahren werden, gegen die müssen wir aufstehen, gegen die müssen wir uns stellen. Jesus Christus ist der, der die Bibel sagt, der er ist. Und nicht irgendetwas anderes, was sich Menschen zusammenreimen. Und hier im 1. Johannes Kapitel 5, die ersten paar Verse, spricht Johannes mal über Glauben. Und zwar über den Glauben an Jesus Christus eben. Er beginnt damit, dass er sagt, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Aber er sagt dann auch ganz schnell, dass das eine Folge hat, wenn ich glaube, dass Jesus Christus aus Gott geboren ist, nämlich die Folge, dass ich seine Gebote halten werde. Er beginnt den Brief interessanterweise, und das ist für mich eine sehr interessante Klammer, die er hier macht, er beginnt den Brief im ersten Kapitel damit, dass er sagt, wenn ihr Gott liebt, dann könnt ihr nicht die Brüder hassen. Ihr könnt nicht sagen, ich liebe den Vater, aber seine Kinder brauche ich nicht. Ihr könnt nicht sagen, ich liebe den Herrn und ich liebe Gott und ich möchte Gott nachfolgen, aber diese ganzen anderen Christen, die gehen mir ein bisschen auf die Nerven. Die brauche ich nicht in meinem Leben haben. Er sagt, diese Liebe zu Gott, die muss sich auch darin zeigen, dass du Gottes Kinder liebst. Und hier macht er die Klammer zu und dreht wieder um und sagt, worin zeigt sich jetzt aber, dass wir die Kinder Gottes lieben? Und er sagt, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. All das hängt zusammen. Das ist, was Johannes hier klar macht. Liebe zu Gott und Liebe zu meinen Mitmenschen sind nicht zwei Dinge, die ich voneinander trennen kann. Das sind nicht zwei Paar Schuhe, wo ich sagen kann, ja, heute fühle ich mich mal danach und heute fühle ich mich danach, sondern das beides gehört untrennbar zusammen. Ich zeige meine Liebe zu Gott, indem ich auch Menschen liebe. Aber ich zeige meine Liebe zu Menschen, indem ich sie so liebe, wie Gott sie liebt. Indem ich mich an seinen Geboten halte, indem ich mich an seinen Richtlinien ausrichte, im Umgang mit den anderen Menschen. Und dann sagt er hier, ja, seine Gebote sind nicht schwer. Gott sei Dank. Na, es ist ganz leicht für uns immer als Christen voranzugehen und uns an alles zu halten, was in der Bibel steht. Damit hat nie jemand von uns irgendwelche Probleme, oder? Ich fand das immer schon lustig, dass Johannes hier schreibt, seine Gebote sind nicht schwer. Und ich habe mir öfter darüber Gedanken gemacht, was das bedeutet. Ja? Heißt das, dass wir nie kämpfen müssen? Heißt das, dass wir nie in Versuchung hineinkommen oder in Versuchung auch fallen? Heißt das, dass wir nie Fehler machen? Ja, weil wenn da steht, seine Gebote sind nicht schwer, wie peinlich ist das, wenn ich diese leichten Gebote dann nicht halten kann? Ne? Aber ich glaube, was Johannes sagen möchte, ist absolut nicht das, weil wir wissen, dass Christen Fehler machen. Wir wissen, dass auch Christen durch schwere Zeiten durchgehen. Wir wissen, dass auch wir Christen Krankheit erleben, Nöte erleben, Dinge erleben, wo wir kämpfen. Wir wissen, dass auch wir Versuchung erleben in unserem Leben. Und wir wissen, dass auch wir nicht perfekt sind und auch in Versuchung fallen. Manchmal, immer wieder. Auch Johannes selber spricht das in seinem Brief hier an. So, was meint er damit? Ich glaube, was ich zumindest für mich daraus verstehe, ist, dass wir die Gebote Gottes nicht als eine Last verstehen, die uns aufgelegt sind. Gottes Gebote sind nicht dafür gegeben, dass wir einen Rucksack bekommen, ja, so wie beim Bundesheer, wenn du sagst, so jetzt machen wir unseren Marsch, aber heute machen wir unseren Marsch nicht normal, sondern 80 Kilogramm Rucksackgepäck hinten drauf. Ja. Aus keinem anderen Grund, als nur damit du mit 80 Kilogramm Rucksack durch die Gegend gehst. Du brauchst das nicht, was da drinnen ist, es geht nur darum, dass du mehr Gewicht drauf hast. Aber das sind Gottes Gebote nicht in unserem Leben. Gottes Gebote sind nicht dafür da, uns Lasten aufzuerlegen, sondern uns einen Weg zum Leben zu zeigen. Gottes Gebote, wenn wir unser Leben danach ausrichten, sind die erfüllteste Art, wie wir unser Leben leben können. So oft geht es vor allem jungen Leuten in der Gemeinde so, dass sie das Gefühl haben, ich muss alle diese Dinge einhalten und wenn ich an Gott glaube, dann darf ich das nicht und dann darf ich das nicht und dann darf ich das nicht und ich muss so viel aufgeben und opfern. Aber die richtige Haltung davon ist, ich darf so viel Mist aus meinem Leben rausschmeißen, den ich nicht brauche. Gottes Gebote sind nicht dafür da, dir ein Opfer abzuverlangen. Auch das Volk Israel hat nicht geopfert, weil sie das halten mussten, sondern weil sie die Gottesgebote nicht gehalten haben. Und dafür waren die Opfer ein Hinblick auf Jesus, der dann dafür gestorben ist. So Gottes Gebote, darum geht es nicht darum, dass sie uns etwas schwer machen wollen. Gott möchte uns zeigen, was der Weg zum Leben ist. Gott möchte uns zeigen, wie wir ein Leben leben können, so wie er es sich ursprünglich gedacht hat. Und er ist der Schöpfer. Er kennt uns hundertprozentig. Er weiß, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Und das ist das, was uns Gottes Gebote zeigen. Nicht eine Last, die ich tragen muss, damit ich, keine Ahnung, mir stärker vorkomme, sondern ein Wegweiser zum Leben hin. Ein Wegweiser zu einem Leben, das wirklich glücklich ist. Seine Gebote sind nicht schwer, sondern sie sind das, was uns hilft, was uns Leben gibt. Und dann spricht er hier eben am Ende dieser ersten 5 Verse davon, dass derjenige diese Gebote halten kann, der die Welt überwindet. Und wer ist es, der die Welt überwindet? Der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er spricht hier nicht davon, dass er sagt, derjenige, der sich am meisten anstrengt oder der die Gebote am besten versteht oder weiß, wie er das am besten umsetzt, sondern er sagt, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Auch hier kommt er wieder zurück zum Glauben. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, wie stark wir etwas festhalten oder wie stark mein Glaube ist. Jesus sagt, Glaube in der Größe eines Senfkorns reicht aus, um Berge zu versetzen, oder? So, worum geht es dann bei diesem Glauben? Warum ist es manchmal schwieriger, manchmal leichter? Warum ist es nicht so, dass jeder, ich meine, Entschuldigung, ein Senfkorn, das bringt wohl jeder von uns auf, oder? Ja, manchmal schaffe ich vielleicht sogar einen Kirschkern, ich weiß es nicht. Ja? Ein bisschen Glauben. So, es geht nicht um die Größe des Glaubens, sondern es geht um den, an den wir glauben. Manchmal haben wir viel Glauben und Überzeugung von allem Möglichen. Viele Menschen sind von sich selbst sehr überzeugt und haben einen sehr, sehr großen Glauben davon. Viele Menschen glauben an alle möglichen Dinge, die ihnen helfen werden. Ja, wenn ich dieses Studium geschafft habe, diesen Titel bekommen habe, wenn ich dieses Buch lese oder wenn ich mich mit dem und dem beschäftige, wenn ich diese Beförderung bekomme in meiner Arbeit, dann packe ich das alles. Wenn ich die Hilfe von dem oder dem oder dem bekomme, dann schaffen wir das. Was auch immer die Sache ist, oft setzen wir sehr viel Vertrauen, sehr viel Überzeugung in alle möglichen Dinge hinein. Aber das Wichtige ist nicht, wie stark wir überzeugt sind, sondern auf wen wir unser Vertrauen setzen. Jesus Christus ist der Einzige, der ein Zentrum für diesen wahren Glauben sein kann. Johannes spricht nicht davon, wie stark wir glauben, sondern auf wen sich unser Glaube ausrichtet. Es geht nicht um eine diffuse Überzeugung, dass alles besser wird. Oder einen allgemeinen Optimismus, ja, dass ich das Gefühl habe, ja, es geht schon alles voran, irgendwie wird sich alles tun. Nein, es geht um einen konkreten Glauben an eine Person, Jesus Christus. Es geht darum, dass er der ist, der uns rettet. Im 6. Vers schreibt Johannes dann, er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus der Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Jesus ist der Sohn Gottes, aber er ist nicht nur Geist, sondern er ist Mensch geworden. Er ist durchs Wasser gekommen, durchs Blut gekommen. Wir alle, wenn wir in diese Welt kommen, sind mal im Wasser, im Fruchtwasser. Wir alle kommen ganz natürlich auf die Welt. Jesus ist geboren worden, und zwar wirklich geboren worden, als Mensch. Johannes stellt sich hier ganz klar dazu und sagt, nein, an all die Leute, die sagen, na, Jesus war nur ein Abbild Gottes oder er hat sich irgendwie, Gott hat sich irgendwie offenbart in einer Geistform oder was auch immer. Nein, Jesus ist Mensch. Jesus wurde von einer menschlichen Mutter auf dieser Erde geboren, Fleisch und Blut, so wie du und ich. Und er ist durch Blut gekommen an die Position, wer er ist, weil er hat sein Blut vergossen am Kreuz. Er ist gestorben, und zwar wirklich gestorben. Er ist nicht, wie das auch manche glaubten, vielleicht ausgetauscht worden gegen jemand anderen oder er konnte gar nicht wirklich sterben, weil er ja Gott ist. Nein, Jesus ist Gott, aber Jesus ist auch Mensch und er ist gestorben am Kreuz. Er hat sein Leben hingegeben, das ist echt und Wahrheit. Und deswegen ist jede Lehre, die Jesus als Sohn Gottes und als gleichwertige Person in der Dreieinigkeit in Frage stellt, so gefährlich. Jede Lehre, die versucht, Jesus einen anderen Platz im Glaubens, in der Glaubenstheologie zu geben, ist unglaublich gefährlich. Und deswegen versucht der Feind auch diese Lehre von Anfang an anzugreifen. Schon im ersten Jahrhundert, wie gesagt, gab es Irrlehren, die geglaubt haben, dass Jesus ein Avatar Gottes war, nicht wirklich ein Mensch, sondern irgendwie eine Art Geisterscheinung. Oder die geglaubt haben, ja, er war ein Mensch, der von Gott besonders gesegnet und von Gott besonders gesalbt war, aber er war nicht wirklich Gott. Genau das Wesen Jesus Christus wird von Anfang an angegriffen. Und von Anfang an musste die Kirche sich dagegen stellen und sagen, nein, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist Gott, Teil der Dreieinigkeit, Mensch geworden und als Mensch gestorben. Auch die Lehren, die seine Menschlichkeit anzweifeln, sind genauso gefährlich. Weil wir brauchen einen Retter, der Gott ist und der Mensch ist. Wir brauchen den Menschen Jesus Christus, der für uns am Kreuz stirbt, und den Gott Jesus Christus, der von den Toten aufersteht und als Gott und Mensch uns vorangeht in den Himmel, um diesen Weg aufzumachen für uns. Einen Hohepriester, der wirklich endlich vorangehen kann, dem wir nachfolgen können. Und wenn wir daran zweifeln, wenn das in Frage gestellt wird, wenn das nicht das ist, woran wir glauben, dann fehlt unserem Glauben die Kraft. Wenn das nicht das Ziel und das Objekt unseres Glaubens ist, dann ist es kein echter Glaube. An irgendeine Art von Jesus glauben sehr viele Leute auf dieser Welt. Im Islam kommt Jesus auch vor. Die Mormonen glauben an Jesus in irgendeiner Form. Die Zeugen Jehovas sprechen von Jesus. Ja? Selbst in verschiedenen hinduistischen Strömungen wird von Jesus gesprochen. So alle möglichen Leute in dieser Welt glauben an irgendeine Art Jesus. Nur es ist ein Jesus, den sie sich selbst zusammenzimmern. Ein Jesus, den sie sich selbst irgendwie hineinbiegen in ihre Überzeugungen, damit er in das hineinpasst, was sie halt rundherum glauben möchten. Warum? Weil sie um die Person Jesus gar nicht herumkommen. Das ist halt die Sache. Er steht im Zentrum der Geschichte und wenn ich irgendeinen Glauben haben will, komme ich nicht daran vorbei. Aber ich muss ihn mir zurechtbiegen, damit er in das hineinpasst, was ich glaube. Ich muss ihn mir irgendwie anders zurechtzimmern, Teile abschneiden, wegschneiden, dazunehmen. Aber Johannes sagt, nein, ihr müsst glauben und zwar an den Jesus, der wirklich gekommen ist. Den Jesus, den er noch kannte. Weil wenn ich an irgendwas anderes glaube, dann fehlt meinem Glauben die Kraft. Und das ist dann völlig egal, ob ich einen riesigen oder einen kleinen Glauben auf diesen falschen Retter setze, den ich mir irgendwo in meinem Kopf zusammengezimmert habe. Es ist wichtig, an wen ich glaube, nicht wie stark ich glaube. Und dann spricht er weiter in Vers 7 und 8, denn es sind drei, die es bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Für diesen Glauben an die Erlösung gibt uns Johannes drei Zeugen. Und wir kennen das Prinzip von zwei oder drei Zeugen schon aus dem Alten Testament. Im vierten Buch Mose wird das klargestellt, dass wenn jemand zum Tode verurteilt werden soll, dann soll das nur auf das Zeugnis, auf die Zeugenaussage von zwei oder drei zuverlässigen Zeugen hin geschehen. Ja? Damals war das notwendig, damit nicht eine Person einfach sagen konnte, den mag ich nicht, der hat das und das gemacht, also bring mal ihn um. Aber was haben wir damals? Wir haben drei Zeugen zum Tod. Und hier spricht Johannes von drei Zeugen zum Leben. Drei Zeugen, dass Jesus Christus uns Leben schenkt, dass Jesus Christus uns Erlösung schenkt. Und der Geist gibt Zeugnis in uns. Wir wissen, dass jeder, der gläubig ist, jeder Mensch, der von neuem geboren ist, trägt den Geist Gottes in sich. Und der Geist Gottes in uns bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. So, das ist das Zeugnis, das wir haben durch den Geist. Und das Wasser steht für die Reinigung, die wir bekommen, in der Taufe. Das Wasser der Taufe gibt Zeugnis von dieser Erlösung, die wir bekommen haben. Und das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, ist das dritte Zeugnis. An das wir uns erinnern, wenn wir gemeinsam Abendmahl nehmen. An das wir denken, wenn wir ihm danken dafür, dass er sein Blut vergossen hat. Drei Zeugen, nicht zum Todesurteil, sondern drei Zeugen zum Leben in der Auferstehung Jesu. In der Auferstehung unseres Herrn, der uns vorangegangen ist. Eine gesicherte Aussage. Und dann spricht er im Vers 9 weiter, wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes doch größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Es geht nicht nur um meinen Glauben an Gott, sondern ich muss an seinen Sohn glauben. Hier spricht Johannes ganz klar Leute an damals, die gesagt haben, ja, ich glaube eh an Gott, aber an Jesus nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir wissen, dass damals, dass auch heute noch, aber natürlich auch damals, es Juden gab, die an Gott geglaubt haben, aber halt nicht Jesus als Messias erkannt haben. Wir wissen auch, dass es heute Leute gibt, die sagen, ja, ich glaube schon an einen Gott. Wie auch immer der jetzt ausschaut, wo auch immer der jetzt ist.
Und der Wettergott.
Ja, ob es der Wettergott ist oder der Fußballgott oder welcher Gott auch immer. Irgendwie, also viele Menschen haben irgendeine Art Glauben, weil sie ja spüren, dass es nicht, dass im Atheismus, im kompletten Atheismus nicht die Antwort ist. Ja? Aber viele sagen, naja, aber mit Jesus, mit dem fange ich nichts an. Mein Vater war so ähnlich. Er hat immer gesagt, er glaubt auch an irgendeinen Gott. Er glaubt schon, dass es Gott gibt, also dass es nichts gibt, das kann er sich nicht vorstellen. Aber mit Jesus hat er ein Problem gehabt, weil er gesagt hat, ja, dass irgendjemand anderer da jetzt für meine Sünden oder für meine Probleme sterben muss, das kann ich nicht annehmen. Das muss ich mich selber drum kümmern, um meine Sachen. So, es ist für die Leute nicht offensiv, dass man an Gott glaubt, für die meisten Leute zumindest. Aber der Glaube an Jesus Christus, das ist etwas, was viele Leute ablehnen. Das ist der Eckstein, der Stein des Anstoßes, an dem sich halt dann viele stoßen. Aber Johannes sagt hier ganz klar, wenn du an Jesus als Sohn Gottes nicht glaubst, dann sagst du Gott, du bist ein Lügner. Weil Gott der Vater selbst Zeugnis abgelegt hat von seinem Sohn. Weil Gott der Vater selbst sagt, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott selber gibt Zeugnis davon. Du kannst nicht an Gott glauben, aber nicht an Jesus glauben. Du kannst nicht sagen, du glaubst an Gott und Gott zum Lügner machen gleichzeitig. Und dann spricht er in den letzten zwei Versen von dem Kapitel, also nicht von dem Kapitel, aber von unserer Stelle heute, 11 und 12. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und hier ist der Endpunkt von dem, was ich heute ansprechen möchte. Nicht vom Brief von Johannes und nicht von der Bibel, aber von dem Gedanken, den ich heute am Herzen hatte. Und zwar, wir brauchen dieses ewige Leben Gottes in uns, wenn wir Gott nachfolgen wollen. Wir spannen oft das Pferd von der falschen Seite auf, weil wir das Gefühl haben, ja, diese Gebote, die uns Gott gibt, und wir haben vorher gesagt, die Gebote sind nicht schwer, aber wir müssen uns an diese Gebote halten und müssen Gott so nachfolgen. Wir müssen uns erstmal an diese Gebote halten und dadurch Gott näher kommen, Gott besser kennenlernen. Aber die Wahrheit ist, der Glaube an Jesus Christus, an den, der er wirklich ist, muss zuerst kommen. Was sagt Johannes in diesen Versen, die wir vorher gelesen haben? Wer ist der, der die Welt überwindet? Nicht der, der sich am meisten anstrengt, sondern der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich muss diesen Glauben zuerst fix haben. Und dass dieser Glaube in mir ist, bewirkt in mir, dass dieses ewige Leben in mir ist. Dieses Vertrauen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der sich selbst geopfert hat, der ans Kreuz gegangen ist, damit ich ewiges Leben haben kann. Und in diesem Vertrauen, dass ich dieses Leben annehme, das brauche ich zuerst. Meine Verhaltensveränderung, dass ich Gottes Gebote halte, dass ich Gott nachfolge in meinen Taten auch, das kann erst kommen, wenn ich diesen Glauben verinnerlicht habe. So, wenn du kämpfst mit irgendwas, wo du sagst, boah, gibt Sachen in meinem Leben, da falle ich immer wieder auf die Nase. Da weiß ich einfach nicht, wie ich es schaffen soll, mich an diese Gebote zu halten. Da weiß ich nicht, wie ich meinen Leuten vergeben soll, die mir Böses angetan haben. Ich weiß nicht, wie ich mit meinen Nachbarn in Liebe umgehen soll, wenn die mich nur mit Hass anschauen. Ich weiß nicht, wie ich mit allen möglichen Versuchungen umgehen soll, die in mein Leben hineinkommen. Du musst damit beginnen, dass du überzeugt bist davon, dass du Leben in Jesus Christus hast. Johannes schreibt eben schon zu Beginn seines Briefes, wer Gott liebt, liebt die Brüder. Und hier stellt er klar, Gott lieben bedeutet, seine Gebote halten, aber das bedeutet zu verstehen, dass ich Jesus Christus schon in mir habe. Es bedeutet zuerst das Verständnis von seinem Sohn in mir zu haben, zuerst den Glauben an den Sohn Gottes Jesus Christus zu haben. Deswegen hat es auch keinen großen Sinn, dass wir versuchen, diese Welt und ihr Verhalten zu verändern, bevor sie Jesus annehmen. Wir stecken oft als Christen, also ich sage jetzt nicht ihr alle und auch nicht ich, weil wir sind alle gescheiter als das, aber sehr viele Christen stecken sehr, sehr viel Effort und sehr viel Mühe da hinein, dass sie versuchen, die Menschen rundherum, um sich davon zu überzeugen, dass sie sich richtig verhalten sollen. Das funktioniert nicht. Ohne den Glauben an Gott haben wir die Kraft nicht, die Sünde zu überwinden. Ich könnte genauso gut von einer Schildkröte verlangen zu fliegen, wie von einem Sünder, der nicht an Jesus glaubt, zu verlangen, dass er aufhört, in Sünde zu leben. Es funktioniert nicht. Was wir bringen müssen, ist das Evangelium. Was die Menschen brauchen, ist diese Nachricht vom Sohn Gottes, der sich nicht zu schade war, zu kommen, wir haben das schon in unserem Vers, in den Versen von dir vorher gelesen, der sich nicht zu schade war, auf diese Erde zu kommen, Mensch zu werden und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für unsere Schuld. Diese Nachricht muss zuerst da sein. Diese Nachricht müssen sie zuerst annehmen. Und wenn es nur eine ganz kleine Hoffnung, ein ganz kleiner Glaube ist, solange das Objekt des Glaubens ist, solange das Ziel meines Glaubens ist, hat mein Glaube Kraft, mich zu retten. Und wenn er diese Kraft hat, mich zu retten, und ich das angenommen habe, und ich diese Wahrheit in meinem Herzen trage, dann kann ich der sein, der die Welt überwindet. Dann kann ich so leben, wie es Gott gefällt. Dann kann ich anfangen, seine Gebote zu halten. Weil erst, wenn ich diese Liebe Gottes in meinem Leben für mich angenommen habe, kann ich anfangen, diese Liebe auch weiterzugeben an die Welt um mich herum. So, wenn du kämpfst mit Dingen in deinem Leben, besinn dich einmal auf das, woran du glaubst. Wer ist der Jesus, zu dem du betest, von dem du singst? Hast du verstanden, wer er wirklich ist und was er wirklich für dich getan hat? Und hast du angenommen, dass er gekommen ist, als du sein Feind warst? Hast du angenommen, dass er dich liebt und dass er sein Leben für dich gegeben hat, obwohl du es noch in keinster Weise verdient hast? Und dass du dir das auch nicht verdienen kannst? Du kannst es nur im Glauben annehmen, diese Gnade in deinem Leben zulassen und aus dieser Überzeugung heraus, dass du ein Kind Gottes bist, was der Geist Gottes in dir bezeugt, aus dieser Überzeugung heraus kommt Veränderung in deinem Leben. Aus diesem Glauben heraus kommt die Reife und die Frucht des Geistes, die in uns wächst. Und dadurch werden wir zu Christen, die so sind, wie Johannes sie hier beschreibt. Aber zuerst kommt der Glaube. Zuerst kommt das Verständnis, zuerst kommt die Annahme von dem, wer Jesus wirklich ist. Der Geist Gottes in mir und das Blut Jesu am Kreuz und das Wasser der Taufe legen Zeugnis davon ab, dass ich ein Kind Gottes bin. Gott selber war das so wichtig, dass er uns dieses Zeugnis gibt, damit wir es glauben, damit wir es ergreifen und damit wir nicht vorangehen und uns blind durch diese Welt tasten können, aber müssen, ohne irgendwas, woran wir uns anhalten können. Weil das, diese Wahrheit, ist das, woran wir uns in jeder Situation anhalten können. Seine Gebote sind nicht schwer, weil er sie im Endeffekt für mich getragen hat. Und weil er sie im Endeffekt täglich immer noch für mich trägt. Alles, woran ich mich anhalten muss, manchmal mit viel Kraft und manchmal mit dem letzten Rest an Kraft, der mir gerade noch bleibt. Aber es ist wurscht, weil das, woran ich mich anhalte, ist wichtig. Nämlich an dieser Wahrheit. Und wenn meine Kraft nicht ausreicht, was sie meistens nicht tut, dann greift er zu. Ich muss nur bei ihm anhalten. Ich möchte kurz beten, dass wir das wirklich verinnerlichen und verstehen und dann damit abschließen. Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns Zeugnis gibst von deinem Sohn, Herr. Ich danke dir, dass wir unser Vertrauen hundertprozentig und voll und ganz auf Jesus Christus setzen dürfen und darauf, dass er für uns gestorben ist, dass er uns Leben geschenkt hat. Herr, ich kann es nicht verstehen und ich kann es nicht nachvollziehen und ich weiß, dass ich es noch viel weniger verdienen kann, aber ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du mich gerettet hast und ich weiß, dass ich dein Leben in mir trage. Ich habe es nicht verdient und ich tue nichts dafür, um es zu verdienen, aber ich möchte dir nachfolgen darin. Und ich möchte in dem Wissen, dass du mich gerettet hast und dass ich dein Kind bin, diese Liebe auch weitergeben und diese Liebe in mir wachsen lassen und zu dem werden, zu dem du mich eigentlich geschaffen hast, Herr. Und ich bitte dich, dass du das uns allen hier schenkst, Herr, dieses Verständnis von deiner Liebe, deiner Gnade und von deinem Evangelium und von deinem Sohn Jesus Christus, damit ich das in meinem Herzen einnisten kann und in meinem Leben umsetzen kann. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.